Korrespondenten. Reporterleben in London.
Hier ist das Haus am Mitford Place.
Hat irgendjemand mein Mikro gesehen?
Du bist ja auch schon so ein kleiner Queen-Fan.
Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
Hier ist das Haus am Mitford Place, der Korrespondenten-Podcast aus dem Studio London. Hier ist Jens-Peter Marquardt und mit dabei natürlich Anne Demmer. Hallo Anne.
Hallo.
Und Thomas Speckhofen.
Sehr schön, wieder da zu sein.
Ja, Anne hat eigentlich das Aufregendste in den vergangenen Tagen erlebt, nämlich den Labour-Parteitag in Liverpool, in dieser wunderschönen Stadt der Beatles in Liverpool. Wie war denn dein Eindruck? Hat Jeremy Corbyn hier die Stadt gerockt?
Naja, man muss sagen, er hat durchaus nach wie vor Anhänger, die ihm tatsächlich auch richtig zujubeln. Der wird da ja schon wie so ein Rockstar gefeiert. Ich bin am Samstag angereist. Da gab es eine Auftaktveranstaltung da im Hafenviertel. Da haben sich dann 2000 Mitglieder, aber auch einfach Interessierte vor dieser Bühne versammelt. Und die fangen dann ja richtig an zu singen. Oh, Jeremy Corbyn. Oh, Jeremy Corbyn.
Ich dachte, das ist ein Phänomen des letzten Sommers gewesen. Aber die machen das weiter, oder?
Genau. Und eben, also die Euphorie ist letztlich ungebrochen. Das hat sich dann schon auch immer im Konferenzsaal gezeigt, wenn er da aufgetreten ist, haben die Leute ihm doch irgendwie die Stange gehalten. Insgesamt waren ja 13.000 Mitglieder und Delegierte da. Und es ist ja so, das wisst ihr ja auch, ihr seid ja alte Parteitagshasen, da sind ja dann auch ganz viele Randveranstaltungen vor allen Dingen auch. Es ist ja nicht nur der klassische Parteitag, sondern ganz viele kleine Veranstaltungen. Da geht es um unterschiedlichste Themen. Genau, und eben, es sind halt auch viele sehr, sehr junge Parteimitglieder dabei. Das hängt natürlich mit dieser Momentum-Bewegung an, die ihn ja letztendlich auch in seinen Vorsitz hochgehievt hat vor 2 Jahren. Und ja, und es war durchaus spannend. Ich glaube, niemand hat so sehr damit gerechnet, dass da klare Worte gefunden wurden. Also zum einen wurde angekündigt, man arbeitet jetzt auf die Neuwahlen hin. Den Chequers-Plan, den von Theresa May, den Brexit-Plan, wird man nur tolerieren oder auch für ihn stimmen, wenn er 6 Kriterien erfüllt. Ansonsten wurde auch da klar gemacht, nee, sind wir nicht dabei. Und das war aber das Überraschendste wahrscheinlich. Das Thema zweites Referendum, darüber wurde viel und hitzig auch diskutiert, also die Partei ist da durchaus gespalten, aber die Mitgliederbasis ist halt durchaus dafür, also 86% würden ja für ein zweites Referendum stimmen, wenn und genau, und der Brexit-Sprecher Keir Starmer hat dann tatsächlich auch geäußert, niemand hat ausgeschlossen oder niemand wird ausschließen, dass man am Ende des Tages auch über den Brexit selber nochmal abstimmt. Nicht nur über den Final Deal, sondern auch über den Brexit selbst. Das dürfte Jeremy Corbyn sicherlich nicht gefallen haben. Er ist ja bekannt als Altlinker und durchaus euroskeptisch. Mhm.
Ja. Ja, ich las jetzt bei Spiegel Online, Labour jetzt Anti-Brexit-Partei. Irgendwie finde ich, ist das ein bisschen übertrieben, oder? Hast du den Eindruck, dass die jetzt wirklich auf Konfrontationskurs zum Brexit gehen und in der EU bleiben wollen?
Ne, sicher nicht. Also wie gesagt, Corbyn ist da sicher sehr gespalten. Das wurde auch nochmal in seiner Abschlussrede gestern klar. Da hat der Brexit innerhalb dieser einstündigen Rede auch wenig Raum eingenommen. Am Schluss hat er sich damit auseinandergesetzt, hat das zweite Referendum mit keinem Wort erwähnt. Also da ging es nur darum, man hält sich alles offen, sollte es keine Neuwahlen geben. Und das zeigt ja durchaus, also der hat da schon auch Hemmungen. Er will seine Wähler, also gerade die Leute, die für den Brexit gestimmt haben, im Norden des Landes vor allen Dingen, die will er nicht verprellen.
Thomas, wir haben das ja hier aus der Distanz gesehen. Anne war da in dieser ja, besoffenen Stimmung von Jubel, Begeisterung, Stürmen umgeben. Der Mitglieder hier aus der Distanz, wie sieht das aus? Hast du das Gefühl, dass Labour jetzt auf dem Sprung in die Regierung Regierung steht, die Konservativen stürzen kann und vielleicht auch einen Neuanfang in Sachen Brexit wagt?
Ich glaube, man merkte, dass sie immer noch begeistert sind von dem Wahlerfolg vom vergangenen Jahr, mit dem sie selbst nicht gerechnet haben. Auch mit diesem Spitzenkandidaten Jeremy Corbyn, der vor der Wahl, als sie kurzfristig ausgerufen wurde, meilenweit 24% hinter Theresa May war und einen wahnsinnigen Aufholerfolg geschafft hat. Ich glaube, wenn du sagst besoffen, davon sind sie immer noch besoffen, davon sind sie immer noch angetan. Und wenn ich so diese Stimmung höre, dass tatsächlich immer noch diese Choräle gesungen werden für Jeremy Corbyn, dass er immer noch wie ein Popstar gefeiert wird, dann hängt das, glaube ich, damit auch zusammen, dass sie schon hoffen, mit einer Neuwahl was erreichen zu können. Und solange sie auf diesem Status bleiben, wir sind die Schattenregierung, wir sind die Regierung, wir müssen uns jeder, also wir sind diejenigen, die sich jederzeit für eine Regierungsübernahme bereithalten müssen, dann haben sie genau das jetzt auch transportiert. Ob das realistisch ist, ist noch eine andere Frage. Ich halte es nicht für realistisch, weil für Neuwahlen schon rein technisch so viele Voraussetzungen erfüllt werden müssten und rein praktisch die Konservativen, die ja dann im Unterhaus auch dafür sein müssten, gar kein Interesse daran haben, jetzt eine Neuwahl durchzuführen.
Und selbst wenn, ich meine, die Umfragen deuten im Augenblick auch nicht auf einen Labour-Sieg hin. Und das,
ja,
was
aber
du
das
jetzt
haben sie ja damals auch nicht, ne?
Also ja, aber da haben sie ja auch nicht gesiegt. Da haben sie nur einen relativen Zuwachs. Aber sie sind die Nummer zwei geblieben hinter den Konservativen. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass jetzt, wo die Konservativen, die Regierungspartei derzeit in einer so kläglichen Verfassung ist, dass da trotzdem Labour jetzt nicht auf Rang 1 vorgeprescht ist. Also selbst wenn es zu Neuwahlen kommt, ich sehe Jeremy Corbyn noch nicht in 10 Downing Street.
Und auch nochmal zum zweiten Referendum. Das ist, bleibt, also wie wahrscheinlich das ist, wie oder unwahrscheinlich, ist immer noch die große Frage am Ende des Tages, ob wie das dann ausgeht, wenn man tatsächlich die Frage wieder stellen würde. Weil nach wie vor ist es so, dass das Land gespalten ist und irgendwie gleich auf auch da 50% vielleicht auch wieder für einen Brexit stimmen oder minimal mehr als 50% und dann hätten wir wieder den Salat.
Das zeigt, dass man Umfragen in diesem Land auch gar nicht so richtig trauen darf. Auch vor dem Brexit, vor dem Referendum war eigentlich die Tendenz leicht pro Remain. Und ich würde das nicht unterschätzen mit Labour, dass sie nicht mehr 20%, sondern relativ dicht dran sind und was das für eine Dynamik entfalten könnte, wenn sie so eine Neuwahl ausriefen. Aber ich halte es für unwahrscheinlich. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage.
Es halt geben und das, ja, kann
ich,
man natürlich.
Eine rein praktische Frage, weil ich immer noch an diesen 13.000 Mitgliedern hänge, die in Liverpool waren. Wie kommst du in so ein Parteitagsgebäude dann rein? Also sind da alle 13.000 in diesem Saal, wenn Jeremy Corbyn redet? Die passen ja gar nicht alle da rein, oder? Ich weiß nicht, wie groß das da war.
Oh Gott, ich weiß nicht, wie viele Plätze tatsächlich dieser Konferenzsaal hat, aber die haben sich natürlich verteilt. Wie gesagt, es gab ja viele Nebenveranstaltungen. Und da läuft man halt durch so eine Sicherheitsbarriere.
Wie nennt man das? Wie am Flugzeug, wie wir am Flughafen, so eine Schleuse?
Genau, oder? Eine Schleuse im Prinzip. Und da werden deine Taschen dann auch nochmal durchforstet.
Konntest du dein Aufnahmegerät trotzdem mitnehmen? Oder
war möglich.
Ja. Hattest du denn Zugang zu allen Veranstaltungen? Konntest du überall hin auf diesem Parteitag?
In den großen Konferenzsaal, das war schwierig. Also eigentlich war es nur punktuell möglich, da mal reinzuschnuppern, aber bei den wirklich bedeutenden Veranstaltungen war es so, dass die Medien auch nicht wirklich dabei sein konnten. Am Ende gab es ja tatsächlich auch diese Abstimmung über diesen Antrag zum Thema zweites Referendum und da war ganz klar, da konnte ich dann auch nicht rein.
Für dich war das ja der erste Parteitag in Großbritannien. War das alles überraschend? Ist das anders als in Deutschland, wie das hier abläuft?
Ja, würde ich schon sagen. Es gab zwar Abstimmungen, aber das ist ja offensichtlich gar nicht so gang und gäbe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in Deutschland auch noch nie wirklich auf einem Parteitag.
Ja, das kann ja noch kommen. Aber ja, also es sind schon große Unterschiede. Die größten Unterschiede eigentlich sind zwischen einem deutschen Parteitag und den Konservativen. Die Konservativen beginnen jetzt am Wochenende. Da werde ich dann hinfahren. Aber im Grunde genommen habe ich dich bei Labour beneidet, weil der Labour-Parteitag ist viel lebendiger, sowohl auf der offenen Bühne als jetzt auch in den Randveranstaltungen. Bei den Konservativen ist das alles durchinszeniert. Der offizielle Teil sind nur Vortragsveranstaltungen. Also die Minister treten dort hintereinander auf und reden. Es gibt keine Diskussion. Es wird auch nichts abgestimmt. Es finden keine Wahlen statt. Und ich habe in Deutschland nun schon eine ganze Reihe von Parteitagen erlebt. Dann war es häufig so, dass bis in die Nacht hinein eben abgestimmt wurde und plötzlich wurden da die Messer gewetzt und irgendwie gegen Mitternacht wurde ein Parteivorsitzender gestürzt und man wachte mit einem neuen Vorsitzenden auf oder auch eben, da wurde
Mannheim 95.
Genau, Mannheim 95, Scharping, Lafontaine. Das sind spannende Parteitage oder auch das Ringen um inhaltliche Positionen, wo die Basis sich dann mal Bahn bricht gegen die Linie der Regierung oder der Parteiführung. Das alles, zumindest bei den Konservativen, gibt es hier nicht. Und bei Labour war es ein bisschen spannender, ne?
Ja, obwohl ich denke ja, vielleicht ist es auch nur heiße Luft. Ich meine, die Hardliner, die formieren sich ja gerade. Boris Johnson, der ehemalige Außenminister, der ja zurückgetreten ist, weil er den weicheren Brexit-Kurs von Theresa May nicht mittragen wollte, der hat doch sogar eine Halle gemietet. Ist das da nicht ganz spannend?
Du hast zumindest ein paar Bühnen und Akte für großes Shakespeares Drama.
Genau. Ja, in der Tat. Aber genau das ist eben auch hier der Unterschied. Boris Johnson, der Ex-Außenminister, wird nicht auf der offiziellen Parteitagsbühne auftreten, sondern er kriegt einen Nebensaal. Solange er Londoner Bürgermeister war, durfte er dort auftreten und auch als Außenminister hätte er jetzt wieder dort auftreten können und hätte mit Sicherheit wieder für Unterhaltung gesorgt, denn Boris Johnson ist, man mag über ihn sagen, was man will, aber von den Konservativen ist er sicherlich der Politiker mit dem höchsten Unterhaltungswert und deswegen hat er auch die zweitgrößte Halle jetzt hier in Birmingham auf dem Parteitagsgelände für sich reserviert. Angeblich gehen da auch 1000 Leute rein und ich vermute mal, dass der offizielle Parteitagssaal in dem Moment, in dieser Stunde,
eine wo er da drüben redet, ist.
Total leer ja, sein ja. wird. Kein Sag Mensch
mal,
wird dort sein.
Zur Rolle von Boris Johnson. Wir sind uns ja aber relativ einig, dass er politisch, sagen wir mal, irrlichternd unterwegs ist. Das wird in Deutschland so wahrgenommen, wird ja auch hier viel so wahrgenommen. Aber er ist, weil du jetzt auch die Zeit als Oberbürgermeister erwähnst, als Bürgermeister von London, er ist ja einer, der Wahlen gewinnen kann. Der hat zweimal London gewonnen, der hat im Grunde den entscheidenden Swing fürs Brexit-Referendum verursacht. Er ist einer, der die Massen bewegen kann. Wenn die Konservativen irgendwann wieder in die Lage kommen sollten, wir müssen uns jemanden aussuchen, mit dem wir Wahlen gewinnen wollen, kann dann nicht diese Rolle doch wieder Boris Johnson zufallen?
Wenn alles ganz schlecht läuft und die Konservativen total am Boden liegen, dann könnte ich mir vorstellen, dass da so ein Boris Johnson wie Phönix aus der Asche kommt. Aber er ist total umstritten in der Partei. Er ist beliebt bei der Parteibasis, aber in der Fraktion, bei den Abgeordneten gibt es viele Gegner, gibt es eher eine Mehrheit gegen ihn. Und als Brexiteer, also als einer, der auch den harten Ausstieg aus der EU will, verfügt er bisher auch nicht über eine Mehrheit bei den Abgeordneten. Und das Wahlsystem bei den Konservativen ist so, dass zunächst einmal die Fraktion im Unterhaus eben das Wort hat bei der Auswahl des Kandidaten für den Parteivorsitz und damit auch für den Regierungschef. Und dass dann nur die letzten zwei, die dann noch übrig bleiben, die ausgewählt werden von Fraktionen, die werden dann an der Basis zur Wahl gestellt. Wenn er diesen Sprung schafft, in die Runde der letzten zwei zu kommen, dann ist es nicht ausgeschlossen.
Aber auch vorher, auch die Delegierten, auch die Unterhausabgeordneten, auch seine Gegner, auch die EU-Freunde, alle bei den Tories werden ja irgendwann wieder vor der Frage stehen, gehen wir mit Theresa May in die nächste Wahl oder vielleicht mit einem, der bewiesen hat, dass er Wahlen gewinnen kann, was Theresa May eben nicht bewiesen hat. Ist da nicht eine Chance für ihn, dann irgendwann doch wieder der Held zu sein, der sich vor den Karren spannen lässt und den ganzen Karren mitzieht?
Also es müsste ja schon einer sein, der irgendwie diese total zerstrittene Partei zusammenfasst, weil mit Boris Johnson droht schon die Gefahr, dass es Austritte gibt, Übertritte gibt zu den Liberaldemokraten oder zur Labour-Partei, also von denen, die in der Mitte des politischen Spektrums stehen. Und es gibt ja, also erstens ist Theresa May noch im Amt, aber möglicherweise wird sie zumindest den nächsten Sommer nicht mehr erleben. Aber wenn alles schlecht läuft in Sachen Brexit, könnte das auch schon vorher sein. Und es gibt verschiedene andere Namen, die im Augenblick im Gespräch sind. Also Umwelt- und Landwirtschaftsminister Michael Gove ist einer.
Einer übrigens, der Boris Johnson damals in den Rücken gefallen ist. Das ist ja auch so eine Shakespeare-Nummer damals gewesen. Eigentlich war es Michael Gove, der dafür gesorgt hat, dass Boris Johnson nicht angetreten ist. Jetzt ist er in der Regierung, Johnson ist draußen und möglicherweise begegnen sie sich wieder.
Genau.
Also es passiert schon viel bei denen.
Ja. Also es hat schon was von Shakespeares Drama, das ist völlig richtig. Aber ob dieses Drama schon auf dem Parteitag in Birmingham zu Ende sein wird, daran habe ich meine Zweifel. Es wird wahrscheinlich auch danach noch ein paar Akte geben. Hm.
Wir reden ja viel zu wenig von Essen, oder?
Bitte vergessen.
Besonderes Essen, veganes Essen. Gibt's
beim Parteitag, gibt's beim Parteitag eine Versorgung,
ja, das Catering? Das habe ich ja leider viel zu spät gemerkt. Ich habe mir da immer was eingekauft, aber da wurden ja tatsächlich vor den Veranstaltungsräumen tatsächlich auch Häppchen geboten.
Da konntest du dran gehen, auch als Nicht-Parteitagsmitglied. Ja. Okay.
Und wie kommt ihr jetzt aufs Essen?
Hattest doch einen Ausflug gemacht.
Richtig.
Und eigentlich einen sportlichen quasi, aber da ging es ja auch um Essen.
Ja, war total interessant. Ich bin am Samstag bei strömenden Regen in die Cotswolds gefahren, die ein wunderbares Ausflugsgebiet sind, 150 Kilometer westlich von London. Und da gibt es einen kleinen Ort, Nailsworth. Der Fußballclub, der dort spielt, heißt Forest Green Rovers. Und dieser Fußballclub ist der erste und einzige klimaneutrale und vegane Fußballclub der Welt. Die Frage, die sich für mich stellte, und die habe ich dann natürlich auch in den Interviews gestellt, mein Gott, wenn die hier nicht mal richtiges Fleisch kriegen, wie sollen die denn den Aufstieg in die dritte Liga schaffen? Aber alle haben ja ziemlich glaubwürdig versichert, dass das sogar die Leistung steigert, die fleischlose Ernährung, also die ja radikal vegetarische Variante, das Vegane.
Das heißt, die ganzen Sportclubs stellen jetzt um auf vegan.
Dieser ja schon, das ist der erste, ganze Clubs nicht, aber es gibt, das haben die mir auch erzählt, auch einige Spieler in der Premier League, Sergio Aguero zum Beispiel von Manchester City, total vegan, bei den Tennisspieler Novak Djokovic zum Beispiel. Also,
war Jogi Löw schon da? Für die deutsche Nationalmannschaft wäre das. Nein, aber für die Nationalmannschaft wäre das zur Leistungssteigerung vielleicht auch nicht schlecht.
Ja, wäre vielleicht ein Tipp. Vielleicht hört er mal einen Beitrag. Der läuft dann am Wochenende im Echo der Welt auf NDR Info. Soll er sich mal anhören. Also jedenfalls der Spieler, der Innenverteidiger, mit dem ich da gesprochen hatte, ein Schrank von Mensch, muss ich sagen. Also an dem würde ich nicht vorbeikommen mit dem Ball. Der hat für sich eben total das Vegane entdeckt und sagt, also er wäre am Anfang skeptisch gewesen, aber jetzt findet er das ganz toll. Und ich habe es dort auch probiert, also habe da am Buffet angestanden. Es gab zum Beispiel den sogenannten Quorn Pie. Quorn ist so eine vegetarische, vegane Zutat, aus der man auch Würstchen machen kann. Und das schmeckte sehr, sehr lecker. Dann gab es so eine Pastete.
Das schmeckt dann schon auch nach Fleisch, oder?
Es geht schon in die Richtung. Oder auch eine Fajita, die kein Hühnchen hat, aber schon so schmeckt, als wäre Hühnchen drin. Also ich fand das ganz prima. Und es war auch total beliebt, auch bei den Fans, denen man ja, der Fußballfan.
Bratwurst vom Stadion. Bratwurst. Also bitte, ich komme aus dem Ruhrgebiet, das geht gar nicht. Fußball gucken bis zur vierten Liga mit Bratwurst.
Oder? Ja, und ich kam kaum an die Chefköchin ran, die ich da interviewen wollte, weil die so wahnsinnig viel zu tun hatte. Also in der Halbzeit eine riesenlange Schlange von Fans, die eben natürlich, als das eingeführt wurde, auch sagten, wo bleibt jetzt mein Burger hier und so, die inzwischen auch sagen, schmeckt eigentlich ganz
warum
gut.
Warum machen die das? Gibt es da einen Sponsor, der veganes Gemüse verbreitet? Natürlich veganes Gemüse, also der Gemüse verkaufen will oder so?
Er will das auch verkaufen. Da gibt es auch geschäftliche Interessen, die dahinter stehen. Das muss man auch sagen. Nein, kein Gemüsehändler, sondern ein Anbieter von Ökostrom. Ecotricity heißt das Unternehmen, das hier landesweit Strom vor allen Dingen aus Windkraft anbietet. Und er ist der Eigentümer dieses Clubs. Und er sagt auch, er hat den Klimaschutz und den Umweltschutz eben für sich entdeckt. Das ist seine Sache, das ist sein Leben. Und er möchte eben jetzt mit diesem Fußballclub auch zeigen, dass das auch ein Anliegen ist, dass man im Fußball und in der großen Welt des Sports auch umsetzen kann.
Es gibt ja viele Anwendungsmöglichkeiten, von der Rasenheizung bis zum Flutlicht. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, wie viel Strom man da eigentlich verwenden oder verbreiten könnte.
Genau, also die haben total Ökostrom, viel aus Solarstrom, aber dann eben auch aus Windkraft. Und ich habe auch mit dem Platzwart gesprochen, der total...
Der eine Elektrikerausbildung hat. Für den ganzen Strom.
Ja, der war ursprünglich mal Soldat und ist jetzt Platzfahrt und der ist total stolz auf seinen Mobot, nicht Maybot, sondern Mobot. Das ist ein solargetriebener Rasenmäher, der völlig allein GPS gesteuert eben über das Spielfeld fährt und all solche Dinge haben die eben da. Für mich als Hörfunkreporter war das Problem, wir müssen ja für unsere Reportagen auch immer Atmo aufnehmen und dann ist es immer schön, wenn es laut ist und kracht.
Der war so
leise.
Als
das Spiel lief, hatte ich ja kein Problem. Da waren ja die Fans waren munter, auf dem Spielfeld ging es munter zu und so. Aber ich wollte jetzt auch die Geräusche von diesem Mobot aufnehmen und so, da musste ich ganz dicht dran drehen, weil der surrte so ganz leise vor sich hin. Ich hätte eigentlich lieber einen Benzinrasenmäher für mein Stück gehabt.
So geht es ja übrigens, Themensprung, tut mir leid, aber so geht es ja vielen, oder mir jedenfalls auch in London. Ich erlebe immer mehr Elektrofahrzeuge. Gestern Abend.
Das ist echt gefährlich.
Also. Ja, kam eine dicke Limousine um die Ecke geschlichen. Ich hätte sie nicht bemerkt, wenn ich nicht geguckt hätte, weil man nichts mehr hört. Und ich habe im ersten Moment gedacht, wie gut war die Zeit des Diesels. Darf man nicht sagen, ist politisch völlig unkorrekt, aber in der Tat, diese geräuschlosen Elektrorasenmäher oder Elektrofahrzeuge verändern so ein Straßengeräusch so sehr, dass man sich ganz anders orientieren muss. Und hier in London, finde ich, gibt es immer mehr davon. Ich bin überrascht auch, in welcher Größenordnung auch Limousinen. Busse, die ja schon sehr hybrid fahren, tausende von diesen roten Doppelsteckerbussen fahren inzwischen Hybrid hier. Die fahren dann immer so langsam an. Danach springt es auf Benzin oder Diesel, Benzin glaube ich, um. Aber sie fahren erstmal mit Elektro an und das schleicht dann erstmal so.
Du warst ja in dieser Woche in Sachen Kunst unterwegs. Turner Prize in der Tate Britain. Wie war das denn?
Ich hab gerade ja was gemacht, was kein Hörer sehen kann. Wir Radiojournalisten aber gerne machen. Wenn einer was sagt, was uns gefällt oder worauf wir Bezug nehmen wollen, mache ich mir schnell eine Notiz. Der andere guckt dann. Ihr habt beide geguckt, was ich aufgeschrieben habe. Konntet es aber nicht sehen. Jetzt verrate ich es euch. Das erste war, das Aufregendste, hast du gesagt, hat Anne diese Woche erlebt. Das zweite, total interessant, was du erlebt hast mit dem grünen Fußballclub. Ich kann nur sagen, das war das Allerlangweiligste, was ich überhaupt anzubieten habe. Diese Turner-Preis-Ausstellung besteht aus vier Darstellungen, in denen es ausschließlich um Film geht. Also vier Nominierte, wobei drei sind Einzelpersonen, eine ist eine ganze Gruppe, die nominiert ist, die alle in irgendeiner Weise...
Aus welchen Ländern eigentlich?
Voraussetzung ist, dass du entweder Brite bist oder in Großbritannien arbeitest. Also in diesem Fall ist einer aus Neuseeland dabei, der in London aber arbeitet. Und es ist aber auch ein Brite dabei, der inzwischen in Amerika arbeitet. Aber das ist die Voraussetzung. Du musst entweder Brite sein oder du musst hier arbeiten. Und es gibt auch keine Altersbegrenzung mehr wie früher. Da war das mal so ein Nachwuchspreis. Bis 50 Jahre durfte man alt sein. Kann man lange über Nachwuchszahlen diskutieren. Aber das ist inzwischen auch weg. Also man kann alt sein, wie man will. Man sollte aber auch gut sein, finde ich. Und also was da zu sehen war, waren jetzt halt vier Bewerber oder vier Nominierte, die alle mit Film arbeiten. Gut, der eine macht 35mm Film, die andere hat alles mit ihrem Smartphone aufgenommen. Eine Gruppe, das fand ich noch spannend, hat vorhandenes Bildmaterial und Datenmaterial genommen, um bestimmte historische Ereignisse auszuwerten. In dem Fall die Räumung eines Beduinendorfes in der Negerwüste durch israelische Sicherheitsbehörden im Januar 2017. Da haben die alles Mögliche an Smartphone-Material, an Daten, an GPS-Daten, alles, was sie zusammentragen konnten, zusammengetragen, das in Filmsequenzen aneinander geschnitten.
Von diesem einen Ereignis,
genau. Und haben dann aber auch noch ein 3D-Modell immerhin wenigstens dazu gemacht, dass man sich das nochmal räumlich vorstellen kann und eine Zeitleiste am Rand.
Aber das finde ich, klingt eigentlich gar nicht so interessant.
Das klingt interessant. Ach, das ist auch interessant. Es ist ganz klassischer investigativer Journalismus. Finde ich auch gut als Journalismus. Was mich stört, ist, dass wirklich im Grunde in allen vier Bereichen es Filme sind und ich das Gefühl habe, du gehst, also das sind halt nicht vier Ausstellungsräume, es sind vier Kinosäle. Nur ohne Popcorn. Mhm. Du denkst, du bist bei so einem Kleinfilmfestival, wo dann anschließend die Goldene Palme verliehen wird. Ich habe da überhaupt nichts gegen, nur dass das alles an zeitgenössischer Kunst sein soll. Und der Turner-Preis ist ausgesprochen ein Preis für zeitgenössische Kunst. Und dass man den Kunstbegriff, sei es nun durch Zufall oder bewusst, die Jury hat sich das ja ausgesucht und diese vier Nominierten und hat gesagt, das sind jetzt unsere vier Nominierten. Und angeblich waren sie am Ende selbst überrascht, dass sie jetzt vier Filmemacher da haben. Aber das kann man ja auch nochmal revidieren. Dass am Ende da eine Ausstellung ist, die Firma Film zeigt, wo man sich auch noch richtig Zeit nehmen muss, weil die sind teilweise anderthalb Stunden lang, die Dinger. Das heißt, wenn ich mir alles angucken will, brauche ich erstmal 5 Stunden, um durch diese vier Kinosäle zu gehen. Und dann habe ich auch alles nur einmal gesehen. Also manchmal braucht man ja noch einen zweiten Blick auf ein Kunstwerk, um es zu verstehen, sich Gedanken zu machen. Ich fand es, kurz gesagt, wenig inspirierend. Ich bin nicht mit inspirierenden Gedanken rausgegangen. Ich bin ein bisschen erbost, ist zu viel gesagt, aber enttäuscht und verärgert darüber, dass mir da so viel Zeit genommen wird und es mich so wenig inspiriert. Und es dann allein auf die These zurückzuführen, ja, aber ist doch schön, dass du schon über diese Form von Kunst diskutierst, dann können wir doch über den modernen Kunstbegriff definieren. Das finde ich zu kurz gesprungen. Ich habe darüber mit deiner Kuratorin diskutiert, fand das am Ende zu wenig für eine Turner-Preisausstellung, dass das am Ende nur übrig bleiben soll.
Trotzdem haben wir das gemacht, weil es ein Wunsch der Kulturredaktionen aus Deutschland war.
Es ist auch ein Pflichttermin, muss man sagen. Also ich kann keine Redaktion sagen, nee, machen wir nicht, weil fand ich langweilig.
Genau, deswegen hat es dich diesmal getroffen, aber es war ja noch nicht mal die Entscheidung, es waren nur die Nominierungen. Jetzt musst du noch mal ran, wenn die Entscheidung kommt. Aber wir versprechen dir, nächstes Mal darfst du auf den Parteitag. Das war das House am Mitford Place aus London. Über Fragen und Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie an podcast@ndr.de. Abonnieren Sie uns. Das geht auch ganz einfach unter ndr.de. Die Korrespondenten oder in der Audiothek oder auch in Ihrer Podcast-App. Dort finden Sie dann auch die Podcasts unserer Korrespondentenkollegen in Singapur, in Neu-Delhi und Washington anhören, runterladen, abonnieren, ausdrücklich erwünscht. Bis zum nächsten Wochenende und mein Dank geht an Anne Demmer und Thomas Spickhofen. Bis zum nächsten Mal, Jens-Peter Marquardt.
Bis dann.
Tschüss.
Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Mehr davon demnächst in diesem Kanal. Jetzt schon abonnieren.